Hallo, liebe Mette-Meute, zur neuen Folge des Outcast mit mir, Gandhi und dem guten Witchell. Was geht, Witchell?
Grüße. Heute nehmen wir mal am Samstag auf, mal was ganz Verrücktes. Obwohl, eigentlich haben wir ja schon öfter Samstag aufgenommen.
Ja, aber schon ein paar Mal gemacht.
Ja.
Aber ich fühle mich auf jeden Fall fitter als unter der Woche.
Auf jeden Fall, ich habe einfach mal die Nacht, warte mal, ich bin alter Mann, ich bin gestern 22:30 eingepennt und habe bis drei Viertel acht gepennt.
Respekt, Respekt. Ich bin später ins Bett und früher aufgestanden.
Warum stehst du so früh auf?
Ich war noch beim Baumarkt und einkaufen und dann wollen wir ja jetzt aufnehmen. Eigentlich hatte ich später im Sinn, aber musste mich dann doch noch ein bisschen beeilen.
Hast du denn im Baumarkt getan?
Schrauben gekauft, was man halt so im Baumarkt macht.
Ist es nicht Wahnsinn, wie teuer diese scheiß Schrauben sind?
Ich brauchte eigentlich 8 Schrauben für Steckdosenbuchsen, weil ich gefliest habe, mein erstes Mal im Leben, aber auch nicht alleine, ist auch egal. Auf jeden Fall brauchte ich da Schrauben und ich weiß gar nicht, wie viel drin sind, aber die haben 6 Euro gekostet. Sind, glaube ich, 30, 20 bis 30.
Gab's ja, wenn halt nicht einzeln. Ja, ich sag mal so, wenn du so eine Minischrauben hast, dann mag das ja alles noch sein. Aber ich werde jetzt nächste Woche bei mir im Garten einen Zaun ziehen. Und das wird eine etwas größere Geschichte. Das heißt, etwas größer, das sind 16 Meter. Ich ziehe erstmal eine Seite einen Zaun. Und da habe ich halt Haarpfostenanker, die ich einbetoniere. Und da kommen halt ein KVH rein. Und da kommen dann halt die Schrauben durch. So, und das
Was
Ganze.
Ist ein KVH?
Ein KVH ist ein Konstruktionsvollholz. Es gibt mehrere verschiedene jetzt geht's richtig los, jetzt kommt der Nerd-Holz-Talk. Also es gibt ungefähr drei Varianten von dem Holz, was so gängig ist. Es gibt einmal das stinknormale Kantholz, das ist nicht weiter runtergetrocknet und ist quasi Low-Qualität. Dann gibt's das Konstruktionsvollholz, was noch am Stück ist, aber komplett runtergetrocknet wurde auf eine relative Holzfeuchte von, müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht, aber das ist schon etwas besser. Und dann gibt's noch einmal.
Das musst du jetzt aber wissen.
Naja, das reicht schon, wenn ich das weiß. Und dann gibt's noch einmal BSH, Brettschichtholz. Das sind aneinander geleimte Holzplatten, die so gut wie keine Holzfeuchte mehr haben und sich nicht mehr verziehen können. Das ist sozusagen das High-End-Produkt. Aber für meinen Zaun reicht KVH hin. Und da ziehe ich dann halt Schrauben unten durch den Haarpfostenanker durch. Und mach die dann fest. Und da brauche ich halt 10 mal 140. So, und ich brauche für diese Menge, hätte ich so, ja, 24 Schrauben gebraucht. So, in diesen scheiß Obi, wo ich bin, eigentlich ist ja gut, aber das regt mich auf, haben die keine großen Pakete von den Schrauben. Also muss ich einzelne holen. Dann habe ich komplett dieses ganze Paket, also diese ganze leere, diese Schütte leer gemacht, wo die einzeln drin sind und habe für 12 Schrauben fast 20 Euro bezahlt. Was mega teuer ist. Und da habe ich mir gedacht, na gut, ich bin ja in der Landeshauptstadt, ich fahre zum nächsten und fahre nach Globus. Globus ist wirklich der letzte Drecksbaumarkt, den es gibt. Und da hatten sie nur 2 Schrauben von 10 mal 140.
Echt? Richtig viel.
Und da frage ich mich, ich bin ja nicht der einzige Mensch auf der Welt, der meinen Zaun zieht. Und wenn du dann wirklich mal 30 Meter am Stück hast, dann musst du ja schon wieder im Internet bestellen, weil du keine großen Pakete kriegst.
Ja, ich war letztens auch bei Obi und da habe ich die kleinen Schrauben halt nicht gefunden und deswegen war ich jetzt bei Hornbach. Die haben da eine etwas größere Schraubenauswahl. Aber ja, bin halt auch nicht so der Profi wie du.
Ja, man muss dazu sagen, ich habe mal in einem Baustoffhandel gearbeitet, von daher kenne ich mich da ein bisschen besser aus. Aber das regt mich schon auf, weil das ist ja, wenn du als Handwerker los willst, na gut, die Handwerker werden wahrscheinlich nicht zu Obi fahren, die werden jetzt in irgendeinem Spezialitätenladen wie Wirth oder so fahren. Wenn sie da ihre Schrauben holen. Aber als Otto-Normalverbraucher bist du ja dann wieder auf das Internet angewiesen, weil diese Knalltüten einfach mal kein Großpaket von 10 mal 140 haben. Was jetzt auch nicht die Ultra-Special-Schraube ist.
Ja, mittlerweile sollte es sowas ja auch bei Amazon geben. Darum die ich brauche, hätte es auch bei Amazon gegeben.
Aber ja, ich will aber nicht immer bei Amazon bestellen. So, jetzt springen wir von 100. ins 1000. Muss ich nämlich auch noch erzählen. Ich habe bei mir im Garten nämlich keinen Wasseranschluss. Wenn, dann möchte ich mir einen Brunnen bohren, aber das mache ich wohl erst nächstes Jahr oder vielleicht auch dieses Jahr nochmal gucken. Naja, auf jeden Fall muss ich immer, weil es ja in letzter Zeit so trocken war, habe ich dann halt Leitungswasser, um meine Pflanzen zu gießen, mit einem 20-Liter-Kanister in meine Regentonne gekippt. Und das war immer mega umständlich. Da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich hole ich mir jetzt einfach mal vielleicht bei eBay Kleinanzeigen oder so gebrauchte Kanister. Und dann brauche ich nur einmal am Tag zu gehen mit dem Kanister, weil dann wollte ich so 3x30 Liter Kanister haben. Dann habe ich gesagt, na gut, ich könnte es auch bei Amazon bestellen, aber ich habe unbedingt keinen Bock, immer zu Amazon was zu bestellen, weil der Laden ist ja auch nicht unbedingt zu vertreten mit den Arbeitsbedingungen und so weiter. Also habe ich mir gedacht, Mensch, ich bin solidarisch und hey, hol mir entweder Gebrauchte oder probieren wir was anderes. Und dann hat irgend so ein Spinner auch, der hatte so eine Seite, kanister.de oder sowas. Auf jeden Fall verkauft er hauptberuflich Kanister auf seiner Seite. So, dann hat er so geschrieben, ja, du kriegst jetzt hier 2x30 Liter Kanister für 22 Euro, also 11 Euro so ein Kanister. Aber ich wollte ja 3 haben. Und er hat auch eine Seite gehabt, die Seite war mega scheiße, da musst du jedes Mal anfragen, wenn du da irgendwelche Kanister haben willst, da stehen keine Preise mit bei. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn der jetzt auch bei eBay Kleinanzeigen verkauft, dann wird er mir vielleicht auch einfach so meine Frage schnell beantworten. Weil diese Anfrage, die du auf seiner Internetseite machen musst oder möchtest, da musst du immer deine kompletten Kontaktdaten eingeben, da habe ich auch keinen Bock drauf. Finde ich auch ein bisschen rückschrittlich. Naja, dann schreibe ich den Typen an, ja, hier, ich hätte gern 3 Kanister per Versand nach Magdeburg, was kostet das? Liebe Grüße. Dann schreibt der mir zurück, lies doch bitte die Eingaben, die im Angebot drinstehen. Hey, mir du Trottel, da habe ich habe doch keinen Bock auf deine scheiß E-Mail, auf deine Internetseite zu gehen, wenn das so rückschrittlich ist. So habe ich jetzt bei Amazon bestellt.
Tja, manche machen es einem auch nicht leicht.
Nee, das ist
so leicht, dass man halt lieber woanders bestellt.
Also Trottel, weißt du, der ist doch daran interessiert, seine Kanister zu verkaufen. Warum kriegst du, ja. Und wenn er denn schon den Schritt geht, über eBay Kleinanzeigen zu verkaufen, hätte er mir jetzt einfach geschrieben, pass auf, 3 Kanister, a 30 Liter, kosten 33 Euro inklusive Versand. Hätte ich gesagt, alles klar, gib mir deine Kontodaten, kriegst das Geld, schön. So, jetzt habe ich es bei Amazon bestellt, jetzt liegen sie unten bei mir im Flur und werden heute zum Einsatz kommen. Aber da habe ich auch den Kopf geschüttelt, richtig guter Unternehmer.
Ja, ich finde auch immer, wenn du irgendwas bei eBay oder so reinstellst, immer so Fragen, keine Ahnung, du stellst was für 20 Euro rein und dann kommen entweder so Fragen noch da oder 10. Halt nicht mal hallo, nicht mal ist es noch irgendwas, also kein Smalltalk, sondern einfach.
Nee, auch oder? Gleich wirst du auch gleich beleidigt oder so. Das ist, es gibt ja von, weiß nicht, ob du das kennst, von Klaas, der hat ja so eine Lady. Genau, und der hat ja eBay Kleinanzeigen Karaoke. Das ist auch so geil, wo er dann schreibt, ja, ich würde das gern haben. Nee, kriegst du nicht. Was hat er geschrieben? Warte mal, ich muss kurz überlegen. Ja, ich werde deinen Onkel sexuell verführen. Das war ja auch okay, so das gut. Ja, musst du mal gucken. Oder guck dir mal, auf YouTube gibt's das, das ist recht witzig.
Ja. Oh, ja. Aber wir wollen nicht eure Onkels verführen, sondern eure Ohren.
Boah, du bist der Meister der Übergänge. Ich kann es nicht anders betonen.
Und darum reden wir halt natürlich auch über Metal, nicht nur über Heimwerk-Gedöns, Garten-Gedöns.
Genau, denn wir haben heute 3 freshe Alben für euch. Einmal Cyrit Ungol mit dem neuen Album Forever Black, denn das neueste von Warbringer mit Weapons of Tomorrow und Trivium mit What the Dead Man Say.
Was übrigens wieder Album Nummer 9 ist.
Das habe ich auch, habe ich mir auch nochmal rausgesucht, ja. Um die 9 verfolgt den Kreis uns.
Zur letzten Folge zu schließen.
Ja, wohnst du jetzt eigentlich auch auf Etage 9? Habe ich das vorhin richtig gesehen?
Ja, ich wohne auf Etage 9.
Ist so, wenn ich hier auf meinem Balkon rausgucke, steht da eine Fanta-Kiste und so eine Getränkekiste, wo eine 9
vorne drauf steht. Da sind 9 Flaschen drin?
Nee, da steht eine große 9. 9 Springer Erfrischungsgetränke.
Oha.
Wir sollten vielleicht auch ein Konzeptalbum rausbringen wie Iron Maiden, nicht Seventh Son of the Seventh Son, sondern Ninth Son of the Ninth Son.
Ja. Oder, keine Ahnung, was Ninth Album of the Ninth Album.
Keine Ahnung.
Genau. Genau, aber wir reden auf jeden Fall über die 3 Alben und dann noch, hast du vorgeschlagen, Filmtipps?
Ja, zur Corona-Zeit gibt es ein paar Musikfilme. Wir klauen jetzt einfach mal, obwohl die unsere 5 liebsten Filme, die mit Musik zu tun haben, nicht unbedingt mit Metal. Und ja, da bin ich mal gespannt, was du hast. Ja, überraschenderweise, glaube ich, wirst du nicht auf meine kommen, aber ist ja auch egal. Aber fangen wir erstmal an.
Werden wir auch ein paar Überschneidungen haben.
Eine also, auf jeden Fall.
Davon gehe ich aus.
Ja. Aber egal, fangen wir erstmal mit den Reviews an. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Besten an, was diese Woche zu bieten hatte, und zwar mit dem neuen Album von Warbringer, Weapons of Tomorrow.
Auf jeden Fall ein Thrash-Meisterwerk, wobei man es eigentlich gar nicht mehr so nennen kann, Thrash. Aber natürlich. Auf jeden Fall Meisterwerk, wie ich finde. Und da sind wir bei Album Nummer 6, auch eine Zahl, die durch 3 teilbar ist.
Oh mein.
Und genau, Weapons of Tomorrow ist so ihr das zweite Album nach ihrem Comeback eigentlich, so 2016, 17 hatten sie sich ja nach diversen Besetzungswechseln wieder fast final zusammengefunden. Es gibt jetzt wieder einen neuen Bassisten, den Jesse Sanchez. Der ist rausgeflogen und jetzt gibt's Chase Bryant, der ist neu am Bass. Und genau, das Comeback-Album war How to the Vanquished, was ich eigentlich auch ganz cool fand. Und genau, ich hatte sogar John, den Sänger, 2017 war es, glaube ich, für ein Interview getroffen. Das war auch echt interessant, den mal persönlich kennenzulernen. Und da hat er so ein bisschen auch über die Musikindustrie hergezogen, weil die ja vorher bei Century Media Records waren und sind dann zu Napalm gewechselt, dass viele Labels nur auf Nummer sicher gehen und kleinere Bands nicht so wirklich supporten, sondern lieber auf Titten setzen als auf gute Musik zum Beispiel. Sowas, das ist mir noch im Kopf geblieben. Und dass er lange überlegt hat, ob er überhaupt die Band wieder zusammenführt oder es bleiben lässt. Aber da meinte wohl dann damals seine Freundin, sie geht ihm auf den Sack, weil er irgendwie einen Ausgleich braucht. Und dann hat er halt wieder angefangen mit Musik machen. Und
ein Glück.
Ich finde, sehr gut, sehr gut. Genau, und gerade bei Weapons of Tomorrow, finde ich, vereint so ein bisschen die Aggressivität von How to the Vanquished und die Spiel- und Experimentierfreude von Empire's Collapse, dem vierten Album. Finde ich, da ist irgendwie alles drauf, was man von Warbringer erwartet und sogar noch ein bisschen besser, noch weitergeführt, weiterentwickelt. Und wie gesagt, ist kein reiner Thrash, sondern, also ich finde auch viel, gerade was das Riffing angeht, Black Metal, aber auch ein bisschen beim Gesang, wird auch viel gekeift und gekrächzt.
Ja, ich finde, beim Gesang hat sich jetzt nicht so viel getan, weil nee. Der Gesang ist eigentlich seit dem ersten Album War Without Ends eigentlich gleich geblieben. Es ist auf jeden Fall ein loses Konzeptalbum über die Waffen der Zukunft, wie der Albumtitel ja schon verrät. Und er ist so ein bisschen draufgekommen, weil das letzte Album hat sich ja so über den Ersten Weltkrieg gedreht und dann war er ja auf Tour in Europa und hat sich auf jeden Fall die Schlachtfelder angekommen und da hat er sich dann halt gedacht, es ist ja Wahnsinn, wie schnell sich das alles entwickelt hat zu der damaligen Zeit. Dann ist das erste Mal so ein Panzer durch die Gegend gekracht und das war schon damals, haben sie sich gedacht, boah, die Technik überholt uns, aber wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft denken, da ist ja dann die Frage, was haben wir denn als nächstes für Waffen?
Genau, er meinte auch, es geht so thematisch, also nicht nur um die Waffen der Zukunft, sondern auch die Angst vor morgen, was halt sein kann, also ja genau, welche Waffen es geben kann, wie wir uns als nächstes zerstören sozusagen. Und das ist halt auch so ein Ding bei Warbringer, die singen halt zwar viel über den Krieg, aber wollen halt immer zum Nachdenken anregen und ob das überhaupt cool ist, was da so passiert. Zum Beispiel fand ich auch ganz lustig eine Geschichte beim, fangen wir einfach mal hinten an, bei Glorious End.
Glorious End, jawohl. Warte, ich wollte nur eins sagen, bevor wir anfangen mit den Songs texten. Und das Album war ja eigentlich schon 2019 im Juli fertig, aber da hat ihnen der erste Mix überhaupt nicht gefallen und deswegen haben sie quasi nochmal fast von vorne angefangen.
Mit dem Aufnehmen denn? Oder mit
dem Mixen? Ja, mit dem Abmixen. Und deswegen hat das auch so lange gedauert.
Ja, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also den Sound finde ich auch
ja, Bombe. Definitiv. Richtig gutes Album. Und witzigerweise, Glory's End ist natürlich auch der letzte Song des Albums.
Genau, heute zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Und zwar, da fand ich lustig, hat er irgendwie einen Grabstein gefunden, wo sein Name drauf stand.
Echt?
Aber irgendwie halt von einem Typen, der halt vor ca. 100 Jahren schon gestorben war. Und dann ist er halt auf den Song gekommen, wo ein Dialog stattfindet zwischen einem Vater und einem Sohn. Und der Sohn ist halt auch sehr stolz und zieht in den Krieg und sagt seinem Vater, ich werde kein Weicher, ich zieh durch, mach alle kaputt. Für mein Vaterland, für dich und für alle anderen. Und dann ist er halt im ersten Kampf und stirbt direkt.
Ja, durch diese Giftgasattacken, die sie ja im Ersten Weltkrieg mitentwickelt haben. Aber ist dir schon mal aufgefallen, wenn du den ersten Drittel des Textes nehmen würdest, du könntest ihn 1:1 auch für Manowar nehmen.
Genau, da muss ich nämlich auch dran denken an Manowar hier. Also ist ein bisschen anders, aber The Warrior's Prayer hatte ich so im Kopf, wo der Großvater zu seinem Enkel spricht und dann so langsam erzählt.
Muss ich auch das, hättest du 1:1 für nehmen können, hättest du das bisschen sarkastische weggelassen und hättest du da diese typischen Manowar-Trademarks drüber gelegt, wäre es 1:1 ein super Manowar-Song geworden.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht sollte er sich als Ghostwriter für Manowar verdienen. Doch als nebenbei verdienst so ein bisschen.
Auf jeden Fall mit Joey DiMaggio zusammen. Da geht was. Also wenn er dann stirbt, also der Charakter in dem Lied, dann denkt er halt auch nochmal über den Tod und alles nach und über den Krieg und stellt das halt auch in Frage und das meine ich halt mit, dass er zu einerseits den Krieg immer in den Vordergrund stellt, aber dass er halt auch zum Nachdenken anregen will. Und bei dem Song fand ich auch interessant, dass hier Drummer Carlos den Song mitgeschrieben hat, zusammen mit Gitarrist Adam. Und dass hier Carlos halt auch Riffs und sowas mitgeschrieben hat, also nicht nur Drummer ist, sondern auch Songwriting-mäßig, was die Gitarrenarbeit angeht, voll mit am Start ist. Finde ich auch sehr interessant. Den habe ich letztens auch bei Power Trip, hat er auch mit ausgeholfen an den Schlagzeugen, am Schlagzeug. 20. Letztes Jahr, fand ich auch. Der ist auch gut unterwegs, auf jeden Fall.
Ja.
Genau, das zu Glory's End. Zieht euch den rein, aber vorher natürlich noch ein paar andere Songs.
Welche ja, zum Beispiel, ich würde definitiv empfehlen, The Black Hand Reaches Out. Das ist so ein typischer Warbringer-Groove-Song. Der ist richtig gut. Haben sie auch ein Video rausgebracht, was ich finde, naja, hätten sie sich auch sparen können. Ist jetzt nicht so spektakulär. Ist in Ordnung, aber
ja, die ja. Videos fand ich auch nicht so.
Das kommt mich jetzt nicht so.
Das finde ich generell ein bisschen schade bei der Band, dass das Art, also ich finde auch das Cover nicht so geil.
Ich finde,
also
dieses Artwork ist, das Cover, das hätten sie auch irgendwann, das ist so typisch 80er-Jahre-Thrash-Metal. Das hätte zum Beispiel auch ganz gut so gepasst zu, weiß ich nicht, zu Overkill oder irgendeine andere Band.
Ja, genau. Also das hatte ich halt auch gelesen, dass sie mit dem Blauton, weil das so ein bisschen im Blau gehalten ist, mal einen Kontrast setzen wollten, weil sie sonst immer irgendwie rote Cover hatten und jetzt.
Ja, werden sie halt mal lieber
Rottöne geben. Aber sie wollen halt ein neues Kapitel aufschlagen und ja, da auch eine andere Farbe ausprobieren. Also ist legitim. Aber gerade was so die Außendarstellung angeht, finde ich, könnten sie es noch ein bisschen, sich ein bisschen besser präsentieren, sage ich mal.
Ach, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich finde, das sind auf dem Teppich geblieben. Und ja, ich find, man muss jetzt auch nicht immer so einen einheitlichen Look dahinter haben. Wie jetzt zum Beispiel, wenn Heaven Shall Burn ihre Phase hatten, wo sie alle so eine roten Hemden anhatten. Und ach, ich finde das eigentlich besser, wenn du so eine Trash-Metal-Band hast, die dann halt mit Lederjacke und Bandshorts auftritt.
Ja, das auf jeden Fall. Also das finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber weiß nicht so, das ist halt ein bisschen, keine Ahnung. Mich mehr gericht.
Ja, ist mir egal, wie die Band aussieht und ich brauche auch nicht die Videos, ja. Solange da so ein 1A geil, so ein richtig gutes Album rauskommt, wie dieses jetzt, da reicht mir das
darum,
hin und da, nee, das da, ist viel wichtiger. Und was ich noch empfehle, ist Power on the Pass. Das ist auch so ein richtig geiler Trash-Metal-Song und der gefällt mir auch richtig gut.
Genau, ich finde Defiance of Fate finde ich richtig geil.
Richtig, das finde ich, ist da zeigen sie auch, dass sie auch episch können.
Genau, und das geht halt auch so melodiemäßig so ein bisschen 80er, 90er Thrash-mäßig, wie so eine Ballade aus der damaligen Zeit. Aber der Gesang ist halt schön dreckig und nicht so glatt gemacht. Und ich finde halt, wenn hier John loskrächzt, ist so ein richtiger Gänsehautmoment. Also da kommt eine richtig geile Stimmung auf. Und da fand ich, hatte ich auch so ein bisschen Manowar-Momente zum Ende hin oder irgendwie so mittig. Sind so leichte Schreie im Hintergrund, also so heroische Schreie.
Finde ich
auch. Das hat mich auch so ein bisschen an Manowar erinnert. Der ein oder andere Manowar-Moment ist auf jeden Fall auf dem Album.
Wer hätte es gedacht? Ich glaube nicht, dass sie damit geliebäugelt haben, dass sie Manowar huldigen.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber.
Ich glaube auch nicht, dass Manowar denn ihre Band ist.
Was ich auch noch cool fand, Heart of Darkness.
Ja, mit dem Black Metal-Part zum Schluss.
Genau. Da finde ich es halt auch richtig geil, die Black-Metal-Geriffe da zwischendrin. Und das Ganze wird halt auch ziemlich cool von einer fetten Bassline unterstützt. Und dadurch wirkt das Ganze noch ein bisschen entfernter vom Sound her und düsterer, finde ich. Und dennoch die Double Bass dazu, das ist schon ziemlich geil. Zwischendrin gibt es ein paar schicke kleine Soli, die finde ich nice. Und zum Ende hin wird es ein bisschen thrashiger noch vom Geriffe her und bekommt noch ein bisschen mehr Groove. Und da finde ich, Songwriting-mäßig holen sie da einiges raus, was verschiedene Themen auch irgendwie angeht. Genau, das finde ich, dadurch, dass das so im Wechsel zwischen dem Thrashing und dem Black-Metal-mäßigen ist, auch irgendwie so eine Art Dialog, wie wir es ja beim letzten Song schon hatten, weil da andere Themen sich abwechseln und sich gegenseitig zuspielen. Der Song basiert wohl auf einer Geschichte von Joseph Conrad, der auch schon, also mit dem gleichnamigen Buch, so Heart of Darkness, der auch schon Apocalypse Now irgendwie inspiriert hat. Fand ich auch interessant. Also ich glaube, John hat auch Geschichte oder irgendwas studiert. Und das merkt man schon so ein bisschen, dass er immer schöne Geschichten versucht zu erzählen.
Ja, man merkt auch schon, dass es mal was anderes. Also Songwriter-technisch sind die auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Man merkt schon, dass er sich ein bisschen mehr Gedanken macht, als jetzt einfach nur irgendwelche Phrasen runterzubringen, wo der der Bandname Warbringer ja schon recht platt ist, sagen wir es mal. Bringen sie dadurch, dafür, dass sie gute Texte schreiben, gehen sie den halt ein Stück weit weg von der platten Trash-Metal-Attitude.
Genau, aber irgendwann muss man ja mal anfangen und catchigen Namen finden und ich finde Warbringer ist schon, der bleibt.
Warbringer ist schon in Ordnung, aber ja, könnte schon so, da denkst du, oh ja, wenn du es jetzt nicht kennst, denkst du ja, oh, schon wieder so irgendeine Trash-Metal-Band, die über den Krieg singt. Aber sie machen es halt richtig gut. Und kannst du dich noch daran erinnern, wo wir die Band zum ersten Mal gesehen haben?
Ich habe schon überlegt, wann das erste Mal war. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob war das mit Suicidal Angels mal?
Nee, wir haben, da warst du auf jeden Fall, glaube ich, mit dabei.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die zusammen wir die waren, schon gesehen haben.
Die waren zusammen mit Napalm Death auf Tour zu ihrem ersten Album.
Ah, ja, genau.
Und da waren die im Vorprogramm und da, genau, in der Froxima Arena. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch hier in Magdeburg gibt, aber ist ja auch egal.
Nee, ich glaube.
Und auf jeden Fall, das war halt so eine Band, die hat mich vom ersten Ton angekriegt und da musste ich auch unbedingt das Album haben. Und ich habe die leider erst zweimal gesehen. Einmal in der Froxima Arena hier in Magdeburg und einmal in dem ganz kleinen Schuppen, den es leider nicht mehr gibt, im Braunschweig. Damals hieß es Schweinebärmann Bar. Und das war ein richtig geiles Konzert. Weil ja, schön klein war, mitten im Sommer, da ist der Schweiß oben von der Decke runtergekommen. Das war ein richtig geiles Konzert mit eins der besten, die ich mit erfahren durfte. Ja, und das ist halt so eine Band, die, also die kenne ich schon seit dem ersten Album, die gefallen mir gut und das ist, die sind eigentlich auch immer ein Garant für ein gutes Album.
Ja, auf jeden Fall. Nee, Dom. Ich hatte die letzten Male halt einmal beim Heavy Scotland gesehen, 2017 und dann, ich glaube, letztes Jahr war es auf dem Summer Breeze oder vorletztes. Das war halt auch schon ziemlich geil. Beim Summer Breeze hatten sie halt auch ziemlich spät abends gespielt und dann auf der, ich glaube, das war die, hieß sie da noch, Camel Stage, auf jeden Fall auf der kleinsten Bühne. Und da war es übel staubig, übelst trocken und du hast kaum die Band und so gesehen, aber es war übelst geil. Und da bin ich auch gut im Mosch abgegangen. Die sind aber auch, ich weiß gar nicht, ob es aktuell ist oder ob das nochmal geschoben wird. Ist im November, sind sie auf Tour mit Destruction, Crysix und Domination Inc. Mhm. Und unter anderem auch in Berlin, oder? Hatte ich das richtig gesehen? Ich gucke gerade nochmal. Auf jeden Fall am 30. November in Wiesbaden und am 15. Dezember in Binu hier in Berlin. Und da werde ich auf jeden Fall auch mal hingucken. Destruction kennt man natürlich. Crysix ist, glaube ich, eine Schweizer Thrash-Band. Und Domination Inc. kommt, glaube ich, aus Italien. Da bin ich mir aber gar nicht sicher. Auf jeden Fall, die beiden sind auch ziemlich cool.
Genau. Ja, genau. Auf jeden Fall. Gebt euch das Album. Also, wer auf guten, etwas anspruchsvolleren Trash-Metal steht, der wird auf hier jeden Fall fündig. Und gebt euch das Album, geht zu den Konzerten. Und also, genau. Wir geben beide Daumen nach oben.
Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, sogar nicht nur für Fans von Thrash-Alben, sondern auch allgemein der Metal-Musik. Zieht's euch rein.
Genau.
Bestes Album mit dieses Jahr, finde ich. Mal gucken, was noch kommt.
Das ist auf jeden Fall mit unter den Top 5, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Gehen wir zu einer anderen Band, die auch ihre Wurzeln etwas im Thrash hat.
Dann gehen wir zu Trivium.
Hast du lange überlegt.
Ja, ich habe gerade überlegt, weil Sirith Ungol sind ja nicht wirklich trashig, aber dann kann es auch nur Trivium sein. Obwohl ihre Wurzeln ja eigentlich mehr im Metalcore liegen, finde ich.
Ja, ja, aber die haben ja
bis auch, auf diesen kleinen Ausflug mal mit The Crusader, genau, wo sie unbedingt ein bisschen traditioneller, ich finde, das war sehr absehbar, dass sie damals The Crusader rausgebracht haben. Waren sie mit The Crusade, okay. mit wem waren sie damals auf Tour? Entweder Metallica oder Iron Maiden.
Mit Iron Maiden waren sie.
Waren sie mit Metallica nicht auch schon mal auf Tour?
Bestimmt, aber ich kann mich noch an das oder waren sie mit Machine Head? Waren sie bestimmt mit allen schon mal.
Nee, auf jeden Fall haben sie das Album rausgebracht, als sie dann mit denen auf Tour waren, damit sie den traditionelleren Publikum auch ein bisschen nicht unbedingt Metalcore um die Ohren ballern. Ich glaube, das war denen auch damals, nachdem die ersten beiden Alben rausgebracht haben, wahrscheinlich zu limitiert und die wollten raus aus diesem engen Metalcore-Korsett.
Ja, genau, das hatte Matthew auch schon mal gesagt, oder Matt, dass die halt auch immer versuchen, anderes auszuprobieren und immer sich weiterentwickeln wollen und möglichst viele Stile und so weiter. Und gerade dann nach Ascendancy, dass sie halt da raus wollten aus dem Metalcore und zeigen, dass sie auch was anderes können. Und also spielerisch können sie auf jeden Fall alles.
Definitiv, ja. Ja, ich muss sagen, erstaunlicherweise haben sie das Album in nur 16 Tagen aufgenommen.
Ja, das waren so ziemlich fix, aber das ist halt auch das Ding, das sind halt alles wirklich Profis. Wie gesagt, als hier die angefangen haben, da war Matthew, glaube ich, so 17 oder sowas. als das erste Album kam, Ad Inferno oder wie das hieß. Auf jeden Fall waren die noch ziemlich jung und
Ember to Inferno.
Ember to Inferno. Genau. Und also der war damals halt schon, wurde er als Wunderkind gehandelt, weil er halt übelst so zocken konnte. Und es gab ja auch diese, ich glaube, 25 Jahre Roadrunner Compilation, wo vier Teams gebildet wurden und er auch ein Team geleitet hat und mit verschiedenen Musikern dann von Roadrunner Records ein Album, also Songs produziert hat, wo er dann sozusagen schon als Teenie federführend war.
Ja, das hat mir nicht so gefallen, das Album, muss ich sagen. Das war zwar eine nette kleine Idee, aber so richtig hat einen das nicht vom Hocker gehauen.
Na, da waren schon ein paar coole Songs bei.
Ging.
Auf jeden Fall.
Ging.
Damals habe ich es gefeiert, aber auch nicht alles. Aber genau. Ist ja öfter so, das gab es ja bei Nuclear Blast die letzten Jahre auch, wo dann verschiedene Musiker sich zusammengesammelt haben und nochmal sowas gemacht haben, aber da war auch nichts Großartiges drauf. Wobei halt großartige Musiker, aber das hat ja nicht immer was zu bedeuten, weil eine Band funktioniert manchmal besser als viele gute Musiker.
Richtig.
Genau, aber das neue Album von Trivium heißt übrigens What the Dead Man Say, wie gesagt, Album Nummer 9. Und ich finde halt, die liefern wieder ab, wie ich ja schon gesagt habe, musikalisch 1A, aber ich finde es von den Texten her teilweise zu eintönig. Gerade hier bei What the Dead Man Say, der dem Albumtitel und Catastrophist, da wird mir der Refrain zu oft wiederholt und das ist dann schon auf Dauer ein bisschen nervig. Und es geht dadurch zu sehr in den Kopf und bleibt dann dauernd im Kopf, aber dann immer nur dieser eine Hook.
Und, ja, ich finde auch, das ist so ein Album, das ist handwerklich gut gemacht, aber ich bin jetzt auch, muss man dazu sagen, kein großer Trivium-Fan. Die hatten gute Alben, zum Beispiel Shogun fand ich sehr gut oder In Waves fand ich auch richtig geil. Aber das Album, das geht so in die Kategorie, ist okay, macht auch Sinn, aber es kriegt mich nicht, es berührt mich nicht so wirklich. Es gibt jetzt What's the Dead Man Say, ist so, ich finde diesen, teilweise seinen Gesang ein bisschen zu nölig, zu glatt. Castrophes ist noch eine Nummer schlimmer vom Refrainer, wie du schon gesagt hast. Der erste Song, der einen dann richtig, wo man dann mal ein bisschen so aufhorchen hat und sagt, ja, das ist ein geiler Song. Das finde ich ist Defiant, wenn man jetzt richtig ausspreche.
Defiant,
das ist schon ein bisschen geiler, das geht ein bisschen schneller ab, das geht auch sofort ins Ohr. Ich glaube mal, das wird auch live ein Garant werden.
Ja.
Aber man muss auch sagen, viel mehr bringt dieses Album auch nicht zustande.
Na, ich finde halt, die versuchen teilweise immer ein bisschen, gerade zum Beispiel bei What the Dead Man Say, zu viel in einen Song reinzupacken. Dass sie halt gitarrenmäßig sich andauernd an die Wand spielen wollen und hier noch was und da noch ein Riff und dann kommt hier noch ein kleines Drum-Solo, hier noch ein bisschen Ching, Ching, Ching und dann da noch eine fiese Bassspur und wirkt teilweise ein bisschen überladen und dem entgegengesetzt steht dann halt, wie gesagt, der Gesang, der dann doch oft repetitiv ist und mir zu eintönig teilweise. Aber The Defiant finde ich auf jeden Fall ist auch einer so der stärksten Songs und der erinnert mich auch so ein bisschen an die Ascendancy-Zeit, weil es so ein cooles Metalcore-Reiter-Riff ist und halt ja, nicht zu überladen. Und da finde ich es halt auch geil, wenn dieses zweistimmige Griffe und Solieren gegeneinander und sich das schön über den Song hin aufbaut. Und da steht auch mehr die Gitarren im Vordergrund und nicht halt so der Gesang. Wobei am Ende hin wird es dann doch schon wieder ein bisschen mehr vom Gesang. Aber ich finde, der macht schon vieles richtig. Und so sollten Trivium, also klar dürfen die viel ausprobieren, aber so finde ich Trivium mit am besten. Und was ich auch noch geil fand, war Scattering the Ashes. So eine Art, ja, würde ich fast sagen, Powerballade. Da kommt der Bass ein bisschen mehr raus. Und auch wieder schön zweistimmige Gitarren im Refrain. Und der ist auch nicht zu überladen und hat auch wieder einen schönen Aufbau. Da ist auch der Refrain ein bisschen sticky, bleibt auch gut im Kopf. Aber genau, und am Ende singen sie noch auch so ein bisschen kanonmäßig sich gegeneinander mit den Backing Vocals. Das finde ich auch ganz gut. Also die beiden sind auf jeden Fall meine Tipps der Platte. Defiant und Scattering the Ashes.
Ja, aber das war's denn leider auch schon, muss man sagen.
Was ich auch noch lustig fand bei hier The Ones We Leave Behind, da musste ich, wäre es ein anderer Sänger gewesen, hätte ich gedacht, dass wir 1:1 Dragon Force. Also gehen auch
okay.
Schon in die Speed-Power-Metal-Richtung, das fand ich lustig. Den fand ich auch noch interessant. Ja, Bending the Arc to Fear finde ich eigentlich auch vom Riffing her ganz cool. Und da zeigt auch der Drummer, dessen Name mir gerade nicht einfällt, nochmal, was er drauf hat. Also eigentlich zeigen sie in jedem Lied, dass sie es können. Und
Ist ein, ja, sie können es, aber es
berührt einen dergleichen.
Ja, also sie sollten vielleicht mehr, ja, wir wissen alle, dass sie es drauf haben, aber vielleicht sollten sie ihr Talent hinter dem Song stellen.
Ja, genau. Und den Song auch mal atmen lassen. Wie einen
richtig
guten Wein, sag ich als Biertrinker.
Ja, genau.
Aber genau, jetzt pass auf.
Ja. So gut wie ein guter Wein muss ja auch alt sein. Und darum springen wir jetzt auf die nächste
Band. Ich wollte noch was zu Trivium sagen.
Ach so, Mensch, jetzt hast du meinen Übergang versaut.
Nur ich darf die guten Übergänge machen.
Ja, ja, ich merke das schon. Du blockierst mich und meine kreative Ader.
Sorry. Was hast du zuerst gedacht, was auf dem Cover ist? Bei Trivium.
Ein Herz?
Ja, habe ich auch zuerst gedacht, aber es ist, glaube ich, eine vergammelte Rose, eine angekokelte. Das echt? Cover fand ich auch so Vanitas-Motiv-mäßig. Finde ich ganz cool.
Was für ein Ding?
Vanitas-Motiv, Vergänglichkeit symbolisieren. Das war eine künstlerische Zeit, Epoche, keine Ahnung. Strebe. Sowas wie Totenschädel oder halt gammlige Blumen.
Das ist echt. Ja. Okay. Ja, ist in Ordnung. Also kriegt mich jetzt nicht.
Ja, dann halt nicht. Dann mach deinen Übergang.
Nee, so jetzt verdorrt
wie eine Rose.
Nee, jetzt ist vorbei. Wir springen jetzt ganz einfach zu Syrit Ungul mit ihrem neuen Werk Forever Black. Ist das erste Album seit fast 30 Jahren.
Das ist echt krass.
Ja, und ohne den Nightwish, den Night Demon Typen Jarvis Leatherby, der spielt übrigens auch Bass und ist für das Management zuständig, würde es die Band auch nicht geben. Der hat sich da sehr reingehangen, dass sie wieder kommen.
Die kommen aus der gleichen Region in Kalifornien, Ventura, glaube ich. Und der hat für die, glaube ich, vorher schon Management gemacht und hat ewig da probiert, die zusammenzukriegen und dass sie ihre Ärsche hochkriegen und mal wieder Musik zusammen machen. Und das hat wohl auch ein bisschen einerseits gedauert, die zusammenzukriegen, und andererseits natürlich auch gedauert, wenn du jetzt fast 30 Jahre nicht gespielt hast, erstmal wieder die Instrumente richtig zu beherrschen.
Naja, ich denke mal, die werden zwischendurch vielleicht auch ein bisschen gespielt haben, aber nicht unbedingt in der Band. Medium.
Und glaube ich wirklich teilweise nichts gemacht.
Ach, echt gar nicht.
Krass. Ich hatte Night Demon ja auch vor ein paar Jahren getroffen auf dem Summer Breeze. Also leider nicht Jarvis, sondern nur die anderen beiden, aber was trotzdem cool war. Aber die haben halt auch so ein bisschen davon erzählt.
Ja, also genau. Wer Syrit Ungul nicht kennt, die haben ja in den Anfängen der 80er Jahre Fuß gefasst und sind so bekannt für epischen Power Metal, der so ein bisschen in die Manowar-Anfangstage schwingt, aber noch viel mehr Merk gelegt auf das Songwriting. Und die waren schon sehr episch früher. Und was, denke ich mal, was denen vielleicht auch ein bisschen den Erfolg gekostet hat, ist halt der Gesang des Sängers. Und der ist halt sehr speziell und da kommen viele halt nicht mit klar, muss ich sagen. Ich brauchte auch erstmal meinen Moment, um da Fuß zu fassen, aber wenn du es dann erstmal dich dran gewöhnt hast, dann ist es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und ich habe es bei dem Album so ein bisschen vermisst. Hatte die ganze Zeit immer seine Stimme von dem Album, wie hieß es hier, King of the Dead noch im Kopf. Da war er halt recht hoch und na klar, nach 30 Jahren, da hast du nicht mehr so diese hohe Stimme wie früher und ist ein bisschen tiefer und da musste ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen.
Aber ich fand die Stimme von Tim Barker fand ich eigentlich ziemlich cool. Und das war jetzt nicht so. Was ich halt eher krass fand, dass der Sound wirklich klingt wie Anfang
80er. Ja, auf jeden Fall. Da haben sie schön angestaubten Sound reingeholt.
Ja, da habe ich mir halt auch überlegt, ob sie ihr altes Equipment sozusagen wieder zusammengetragen haben und das nochmal genutzt haben. Weil das finde ich halt echt krass. Das könnte direkt nach dem also es klingt sogar älter als Anfang der 90er, wo ja das letzte Album rauskam.
Ja.
Irgendwie. Und die Band an sich gab es ja wirklich schon seit Mitte der 70er. Wir sind ja auch schon nicht mehr so jung. Aber ich finde es irgendwie geil. Also die Stimme einerseits, weil das halt schon fast so ein bisschen in die Black-Metal-Richtung auch geht, so frühe Black-Metal.
Halt nicht so. Kann ich jetzt nicht unterschreiben.
Halt, ich finde es halt düster. Ja, okay, es geht mehr in die Doom-Richtung.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich finde das ganze Album auch recht doomig. Also das hätte mir ruhig noch mal eine Ecke schneller sein können, muss ich sagen. Da fehlt mir so ein bisschen die treibende Kraft. Also es ist jetzt kein schlechtes Album, aber es kommt halt nicht an so Überalben wie Paradise Lost oder King of the Dead ran, was aber auch schwierig ist, weil das sind halt so, ja, das ist denen ihr Fear of the Dark sozusagen.
Ja, aber ich finde, die haben schon einen ganz guten Job gemacht, aber
ja, teilweise definitiv
sehr doomig, hat mich auch gerade beim Titeltrack Forever Black hat es mir auch so sehr stark an Black Sabbath erinnert. Was ich Aber ist ja auch nicht schlimm. Und teilweise es kommt halt auch so ein bisschen, es ist ein bisschen mehr rockiger als Metal, finde ich.
Ja, also mehr, mein Tipp wäre an dieser Stelle Fractus Promissum. Das ist eine etwas schnellere Nummer mit schönen, langen melodischen Gitarren, so die zum Schluss. Und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das ist so der kleine Hit der Platte, obwohl diese Platte keine wirklichen Hits hat. Und das ist so, so ein typisches, das ist halt typisch Cirrus Angul. Die sind halt nicht so für einzelne Songs bekannt, sondern die hörst du halt am Album, die hörst du am Stück.
Mm, genau, ich fand Stormbringer fand ich ganz cool. Und Stormbringer ist ja, also die haben ihre Geschichte, Cover, irgendwas auch an so einem Comic oder irgendeiner Geschichte orientiert. Und da war der Hauptcharakter Eric, so ein weißer Typ, der halt nur Kraft durch sein Schwert Stormbringer erhalten hat. Und so ein Anti-Held war das wohl, der auch seine Freunde dann irgendwie versehentlich, keine Ahnung, getötet hat. Ich kenne nicht die genaue Geschichte, aber auf jeden Fall fand ich es ganz lustig und Stormbringer irgendwie der Name, der taucht irgendwie öfter auf, habe ich auch schon in anderen Zusammenhängen gehört. Und das Lied ist auf jeden Fall auch, wie ich finde, so ein bisschen 70s Rock Metal Ballade mäßig. Ganz schöner Song. Und die Thematik spiegelt sich halt auch immer auf den Covern von dem wieder. Und gerade bei dem aktuellen Cover erinnert es mich auch so ein bisschen an den Nachtkönig, Night King von Game of Thrones.
Nee, wobei, ich finde das, weiß nicht, ich, das sah mehr so wie so, so ein Lonesome Wolf aus, der so ein bisschen so Witcher-mäßig durch die Welt zieht, halb so, also wenn ich den Typen so sehe, dann denke ich so ein bisschen an den Witcher, der dann halt so ein bisschen auch anti-heldmäßig ist und von keinem so richtig gemocht wird, aber trotzdem irgendwie das Gute tut. Aber sich immer so ein bisschen schwer damit tut und dann so, oh, okay, dann rette ich euch halt so nach dem Motto.
Wenn es sein muss.
Ja, gut, dann rette ich die Jungfrau halt.
Was? Hör mal auf, mit deinem Handy andauernd hin und her zu wackeln, das schickt mich voll. Ja, ja, also auf jeden Fall so ein Anti-Held, der die Hauptrolle spielt, aber eigentlich keinen Bock hat, das kann schon hinkommen. Cover ist auch wie, glaube ich, die alten Cover von Michael oder Michael WLAN oder WLAN. Der macht sehr viele coole Bilder. Könnt ihr auch mal auschecken.
So. Bist du jetzt zufrieden?
Jetzt bin ich zufrieden.
Ich habe mein Handy jetzt positioniert, damit der gute Andy hier nicht durch die durcheinander kommt.
Sehr gut, sehr gut. Genau, solides Album, wie gesagt, jetzt kein Überhit, aber an für sich finde ich gerade durch den alten Sound sehr charmant und die Story hinter der Band, dass sie sich nach 30 Jahren wieder zusammenfinden und Musik machen und vielleicht auch mal auf Tour gehen beim Keep It True, hatten sie, glaube ich, mal gespielt. Und es gibt ja auch, was auch genau von Night Demon organisiert wird, das Frost and Fire Festival in Amerika. Da hatten sie ihre Comeback-Show. Genau, vielleicht kommt da noch mehr die nächsten Jahre.
Ich denke, da wird noch einiges kommen.
Genau, fand ich halt auch sympathisch, dass sie halt gleich neue Songs aufgenommen haben und nicht irgendwie noch mal auf hier Comeback-Tour mit dem alten Material
gegangen sind. Ja, das wäre schrecklich gewesen.
Na, also, dass sie wirklich Neuem gegenüberstehen und sich nicht auf den alten Sachen ausruhen, finde ich gut.
Und ein kleiner Side-Fact, keiner hat so einen bekloppten Bart wieder Trommler. Du musst dir vorstellen, der hat so einen, hat einen Schnurrbart, der in der Mitte abgeteilt ist. Und das sieht aus, als wenn da zwei so große Raupen auf seinen Lippen liegen, die zueinander zukriechen. Richtig bescheuert aus.
Wie beim Grafen, nur eine Etage höher.
Ja. Das sah beim Grafen schon bekloppt aus, aber der Schlagzeuger hat es nochmal auf ein neues Level gehievt.
Mhm. Apropos Night Demon.
Ja.
Das ist ja gerade von Jarvis und Co. Die haben auch eine neue Single, die gestern rauskam. Kill the Pain. Schon die zweite Single, Empire's Fall, kam auch schon raus. Und da steht bestimmt, ich habe jetzt noch kein genaues Datum, aber da kommt bestimmt demnächst ein neues Album. Eine sehr geile Band, wie ich auch finde.
Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Einspieltipp für euch. Und zwar, die Band hat uns angeschrieben, schönen Dank dafür, per Mail. Und zwar heißt die Band Lichtbringer. Sind eine Depressive Black Metal Band aus Österreich, gibt es so seit ca. 2013. Und die haben bisher ein Album draußen, das nennt sich, Frenesis. Und so für Freunde von Depressive Black Metal ist das schon ziemlich geil. Und ja, das hat halt es baut halt die richtige Stimmung auf. Der Sänger schafft es, verzweifelt zu klingen und der ist schon ein hartes Album, also musste man für in Stimmung sein, wird auch nicht was für jedermann sein, aber wer so was übrig hat für Depressive Black Metal, der soll sich die auf jeden Fall mal geben. Die werden auch, so wie ich gehört habe, jetzt 2020 noch ein neues Album aufbringen. Und ja, nichts zu verwechseln mit Lichtbringer, das ist wohl auch irgendwo so eine alte Schlagertruppe. Ich muss erstmal ein bisschen im Internet die Feinheiten von Google rausfinden, damit ich auch die richtige Band finde.
Ja, oder viel Spaß bei der freudigen Schlagerüberraschung. Jetzt auch Schlager im Outcast. Ich glaube, so weit kommt es nicht.
Nein, so weit kommt es nicht. Aber es ist halt witzig, dass halt eine Depressive Black Metal Band genauso heißt.
Auf jeden Fall. Dann habe ich auch noch einen Black Metal Tipp für euch. Schön atmosphärisch, emotional. Und zwar Winterfillet. Wenn das, oder Winterfillers. Mit The Reckoning Dawn erscheint am 8.5. kommenden Freitag. Und das erste richtige Album seit 2014. 2018 hatte die Band nochmal so ein Folk-Akustik-Album, The Hallowing of Heardom. Und jetzt haben sie frische, neue Energie aufgewendet für ihr kommendes Album The Reckoning Dawn. Und da empfehle ich einfach mal den Track Absorbed in Fire, so für zwischendurch. Geht nur knappe 10 Minuten. Gönnt euch den mal.
Ein kleines Leckerli.
So sieht's aus. Jupp, das wäre noch ein kleiner Tipp von mir.
Gut, dann würde ich sagen, genug Musik. Wir erzählen ja viel zu viel über Musik. Kommen wir doch mal auf ein visuelles Thema zu sprechen. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten läuft der Streaming-Dienst wie Netflix und Co. heiß. Dort gibt es auch sehr viele gute Musikfilme. Und da würde ich dich einfach mal fragen, was sind denn so deine 5 Lieblingsfilme, die grob mit dem Thema Musik zu tun haben? Jetzt bin ich mal gespannt.
Die Top 5 von Gandhi und Ritchie.
Diese Idee wurde geklaut von diversen anderen Formaten.
Wollen wir uns abwechseln? 5 runter, oder?
Nee, wir machen das anders. Du nennst erst deine 5 und erzählst ein bisschen was dazu. Und dann würde ich sagen, steige ich danach ein.
Ich habe mich ein bisschen schwer getan bei 5, weil mir 6 eingefallen sind und ich nicht ganz genau weiß. Ich bei Platz 5 nehme ich einfach mal 2, die sich total entgegenstehen. Und zwar This is Spinal Tap, einfach als Klassiker, weil man den mal geguckt haben muss. Eine Mockumentary über eine imaginäre Band von 1984.
Den habe ich wirklich nie gesehen, muss ich sagen.
Ja, der ist schon lustig, aber ist halt ein britischer Film aus den 80ern. Den Stil muss man mögen.
Okay, dann bin ich wahrscheinlich raus, weil ich bin auch kein großer Fan von Monty Python und Co.
Ja. Nee. Genau, aber für alle Monty Python-Fans, also klar, ist nicht wie Monty Python, aber hat schon einen speziellen Humor und ist halt, wie gesagt, eine Mockumentary, geht um eine Rockband und die wird auf ihrem Weg sozusagen begleitet. Aber eigentlich ist es nur eine Komödie, aber es wird so getan, als wenn es eine echte Band ist. Genau, und wo ich mir dann nicht entscheiden konnte, was konträr ist, ist Lords of Chaos. Die Verfilmung einer Geschichte ist, wie sie eventuell passiert ist, wo wir ja schon mal drüber geredet haben.
Genau.
Über Mayhem, Borsum, Norwegian Black Metal, die ganze Szene da
oben. Na, true Norwegian Black Metal. So viel Zeit muss
sorry,
sein.
Sorry. Ja, das ist korrekt. True Norwegian Black Metal. Genau, das die beiden auf Platz 5, da konnte ich mich nicht entscheiden. Dann habe ich auf Platz Nummer 4 Metalhead. Das ist ein isländischer Film von 2013 und da geht es um Mädel, die mit, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, auch so 12, 13, so halt noch relativ jung, erlebt, wie ihr Bruder stirbt und das macht sie so ein bisschen fertig und sie flüchtet sich dann in die Musik, fängt an mit Motorhead, Dio und den ganzen Klassikern und landet dann auch irgendwann später im Black Metal und wird immer extremer und da wird halt auch so ein bisschen geschildert, wie es denn ist, wenn man als einziger Metalhead auf dem Dorf wohnt.
Wir
und da herausstecht. Und wie gesagt, wird auch dahingehend extrem, dass sie sich denn an den Taten von, sagen wir mal, dem Film Lords of Chaos orientiert. Ich will nicht zu viel spoilern.
Ich würde gerade sagen, der hört sich nämlich interessant an. Den werde ich mir vielleicht demnächst mal geben.
Genau, der ist ganz cool. Hat, glaube ich, auch damals diverse Preise gewonnen. Den empfehle ich, Metalhead. Dann als nächstes den Film Rockstar von 2001 mit Mark Wahlberg und Jennifer Aniston. So ein Hollywood-Bla-Film, könnte man denken, aber der ist echt cool gemacht. Mit bei sind auch noch Zach Wilde, Jason Bonham und Jeff Paulson, die auch bei Foreigner gerade aktuell oder mal waren, irgendwie so. Und Jeff Paulson war auch mal bei Dio Docken. Auf jeden Fall geht es da auch um eine imaginäre, eine erfundene Band, die sich aber sehr, die Band heißt übrigens Steel Dragon, und die Geschichte orientiert sich an der Geschichte von Judas Priest. Mark Wahlberg ist ein Fan von Steel Dragon, geht zu jedem Konzert und hat auch eine Tribute-Band. Und irgendwann verlässt der Sänger von Steel Dragon die Band und dann wird sozusagen Mark Wahlberg der Ersatzsänger. Und dann geht das so ein bisschen hin und her. Genau, sehr guter Film, finde ich richtig nice. Dann auf Platz 2 Deathgasm von 2015, das ist auch mehr eine Horror-Metal-Komödie. Und zwar ist halt auch eine junge Band, die, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es abläuft, auf jeden Fall finden die einen verschollenen Song und den spielen sie denn. Das ist halt so ein Satansstück. Und dann erwachen die Toten zum Leben und dann ist es halt so ein bisschen splattermäßig, müssen sie sich umherkämpfen. Genau, dann auf Platz Nummer uno,
Witcher. Ich glaube, es wird sein, das Schwein des des Schicksals, Pick of Destiny. So natürlich The Pick of Destiny, das Plektrum des Schicksals für Tenacious D.
Die wahre Geschichte hinter Tenacious D.
Genau.
So wie es wirklich war.
Ein sehr guter Film. Ein sehr guter Film.
Der beste Film, um es nicht so zu sagen. Gerade was die Musikrichtung angeht. Auch sehr viele Stars mit am Start, wie Meatloaf, Dio damals noch. Dave Grohl, der den Satan spielt und genau, auch Hollywood-Stars diverse. Genau, und der beschreibt einfach die sehr amüsante Geschichte von KG und JB.
Genau.
Zieht euch den rein.
Okay, ich habe keinen von diesen Filmen gesehen, bis auf den ersten.
Echt?
Ja.
Was ist los mit dir?
Ja, pass auf, ich fange jetzt mal an. Also, auf Platz 5 bei mir. Wo wir gerade bei Jack Black sind, bleiben wir auch bei Jack Black, School of Rock.
Ah ja.
Der ist auch, ich habe den, glaube ich, auch schon 4-5 Mal gesehen, der ist recht witzig. Geht halt um so einen Typen, der eine Band hat, mit der er nach vorne will, aber er zu viel Soli schreibt und er zu viel Ego hat und irgendwann schmeißen sie ihn aus der Band und dann wird er halt durch einen Zufall, weil sein Mitbewohner ist so, wie sagt man das, so Lehrer, so Abruf.
Was?
Aushilfslehrer, genau, das ist mir jetzt nicht eingefallen. Und er übernimmt dann halt den Job, weil er selber keinen Job hat und stellt dann fest, dass seine Klasse übelst musikalisch ist und macht dann mit denen eine Band auf und gewinnt dann den Band-Contest. Und ja, das ist ein ganz cooler Film, der gefällt mir.
Jetzt hast du ja schon das Ende verraten.
Naja, also ganz ehrlich, wer hat denn noch nicht School of Rock gesehen?
Da gibt's bestimmt den einen oder die andere.
Ja, da passiert aber noch zwischendurch eine ganze Menge und der ist ganz cool. Dann auf Platz 4 bleiben wir auch weiterhin bei Jack Black, ist Tenacious D. Du hast ja schon davon erzählt, ein sehr guter Film. So, jetzt meine Top 3. Wir bewegen uns jetzt weg aus dem Metal-Genre.
Oha.
Wir fangen Platz 3, Gundermann. Kennst du den?
Gundermann?
Mhm. Kannst du auch auf Netflix sehen. Geht halt um die wahre Geschichte von Gundermann. Das ist so ein Singer-Songwriter in der DDR. Und der war halt sehr für seine Musik und hat auch immer gesagt, nein, er will nicht beruflich, hauptberuflich seine Musik machen, weil ihn dann halt immer irgendwelche Leute reinquatschen, wie er erfolgreich sein muss. Und er will sich komplett auf seine Musik konzentrieren und ist halt nebenbei Musik gemacht und ist auch immer arbeiten gewesen, ist sozusagen der singende Baggerfahrer gewesen, weil der in einem Kohlewerk irgendwo in Sachsen gearbeitet hat.
Aha.
Ist auch schon recht früh verstorben mit 50, weil der hat wirklich geschuftet wie ein Tier. Der ist quasi abends zu Konzerten gefahren, hat dann da seine 2-3 Stunden gemacht, ist dann nach Hause gefahren, hat eine 2 Stunden gepennt und hat dann seine Schicht angetreten als Baggerfahrer.
Krasser Typ.
Und das ist halt so die Geschichte von ihm. Das ist ein sehr guter Film gewesen, der sich auch sehr an die Optik und auch an die Lieder von denen hält. Muss ich sagen, der hat mir gut gefallen. Dann auf Platz 2, auch am Biopic von Elton John, Rocketman.
Den habe ich auch noch nicht geguckt. Aber den
gibt es jetzt auch bei Amazon. Ja.
Mhm.
Genau, deswegen habe ich den gesehen. Und ich wusste auch nicht so wirklich über Elton John, wenn man so sagen wir, um die 30 ist, dann kennt man ja auch nur so seine Phase, wo er denn da schon der Saubermann war. Und ich hatte das nicht wirklich auf dem Schirm, dass der auch krass drogenabhängig war und auch sehr selbstzerstörerisch veranlagt war. Und da merkt man erstmal, wie viel Hits eigentlich Elton John hat. Das ist echt der Wahnsinn.
Top Songwriter hat ja einiges gemacht auf jeden Fall.
Na, er schreibt seine Songs ja nicht selber, er macht nur die Musik.
Ach so.
Sein bester Kumpel, ich weiß gar nicht mehr, wie
er schreibt. Er schreibt die Musik, dann ist er ja trotzdem Songwriter.
Ja, okay. Ja, ja, und der Film, der war echt auch sehr gut gemacht, hat sich auch sehr an die Optik von Elton John gehalten. Und der Film war sehr gut. Und auf Platz 3, auch wenn mir die Musik nicht wirklich zusagt, ist Straight Outta Compton. Platz 1, Entschuldigung, Platz 1. Straight Outta Compton, die Geschichte von N.W.A. Ach, der Film hat mir ja gut gefallen. Ich bin ins Kino damals gegangen, weil mit einem Kumpel haben wir gesagt, naja, komm, guck mal den Film mal. Wird bestimmt ganz interessant sein. Hab nicht viel von ihm erwartet. Aber ich fand, der war echt gut gemacht. Die haben ja auch ein bewegendes Leben gehabt. Viel mit Rassismus und mit der Polizei zu kämpfen gehabt. Und ja, die Musik gefällt mir jetzt nicht unbedingt von denen, aber die Geschichte dahinter ist cool gemacht. Und der Film auch. Also Platz 1, auch wenn es ein Hip-Hop-Film ist, Straight Outta Compton.
Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Ich meine, ich war auch mit einem Kumpel bei der Premiere, weil der gesagt hat, ja, lass mal ins Kino gehen. Und ich so, ja, komme ich halt mit. Aber der war, ja, wie du gesagt hast, gut gemacht, aber musikalisch schon nicht schlecht. Also N.W.A. fand ich teilweise auch ganz lustig. Aber ist halt nichts Metal-mäßiges darum. Hätte ich den auch.
Ja, aber ich finde, im Metal-Genre gibt es jetzt auch nicht so tolle Filme. Ich muss sagen, Lords of Chaos war.
Ich habe da gerade 6 genannt.
Ja, aber die meisten habe ich ja nicht gesehen, wie gesagt. Und es gibt ja halt viele Dokumentationen, wenn ich hier gerade mal auf meinem DVD-Regal gucke, sehe ich ja gerade das Ding von Marilyn Manson, was okay war, Turisas und auch von Tomo Negro, aber das sind halt auch nur okay Dokumentationen und haben einen jetzt nicht so nachhaltig beeinflusst, also das beeinflusst oder nachhaltig, hat man nicht so wirklich drüber nachgedacht. Also hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen.
Nee, Dokumentation finde ich auch immer schwierig. Also hier Viva the Underdogs fand ich halt ganz lustig, aber es hat halt nicht so einen wirklichen Filmcharakter. Ich fand es zum Beispiel auch krass hier, als Wackenfilm ins Kino kam und so, finde ich auch voll. Also es ist schon mal cool, das alles zu sehen, aber da extra Kino für zu machen und so, finde ich ein bisschen übertrieben. Was ist denn so dein, hast du irgendeinen Lieblings-DVD-Auftritt?
Inwiefern jetzt DVD-Auftritt? So jetzt Live-Konzertmäßig?
Ja genau, Live-DVD, irgendwas.
Nee, ich habe zwar früher mal so, war ich so auf so einen Trip, ja, ich brauche, wenn ich eine Band mir jetzt gut gefallen hätte, wie zum Beispiel jetzt Enziferum, dann brauche ich jetzt alles von dem und wenn die eine Live-DVD rausbringen, dann habe ich mich da eigentlich immer mehr so durchgequält, weil, ach, ich muss auch sagen, so ein Konzert sich auf einer DVD oder im Internet anzugucken, turnt mich jetzt nicht so sehr. Und ich muss auch sagen, die 80%, vielleicht sogar 90% der Musikvideos sind auch einfach nicht doll gemacht. Wie wir ja schon mal damals zur Tür gesagt haben, die meisten der Paramedal-Bands, die stehen halt irgendwo im Fluss oder irgendeiner Höhle, machen eine Fackel an, schwingen ihr Haar und tönen dann da ihr Lied und also das Geld spart euch mal lieber und macht davon lieber ein vernünftiges Album oder was weiß ich.
Nee, so ein paar coole Videos gibt's schon, aber ja, DVDs gucke ich jetzt auch nicht so wirklich. Ich finde es halt immer cool, wenn es DVDs sind, wo man selber auf dem Konzert war. Ich habe zum Beispiel
noch überlegt. Ja, fand ich auch immer toll, aber im Endeffekt sieht man sich ja nicht selber und
das denkst du.
Ja, du bist ja so ein Kandidat, der immer irgendwo zu sehen ist.
Ich habe eine DVD von Perkele, da sind 2 Konzerte drauf. Ich war bei beiden Konzerten und man sieht mich auch beide auf beiden Konzerten.
Unglaublich.
Finde ich schon lustig. Es ist jetzt auch nicht so die, kein Wackenformat, sage ich mal, sondern so 5.000, 6.000er Shows, aber ich finde es trotzdem cool. Was ich früher viel geguckt habe, war Disaster Pieces von Slipknot. Die fand ich echt geil.
Die hatte ich gar nicht, die habe ich mir mal angeguckt, die war ganz in Ordnung gemacht, weil es halt auch sehr viele Kameras waren und auch gerade dieses Überkopf-Drum-Solo von Joey Johnson
war schon
sehr beeindruckend. Genau,
da muss ich auch mal dran denken. Und wie die halt damals schon, also glaube ich, sogar noch mehr abgegangen sind und umhergesprungen und
alles. Die Anfangszeiten, die sind unübertroffen. Also gerade die ersten beiden Alben. Ich glaube, zu den ersten Alben waren die Shows noch mal eine Nummer krasser. Da hat sich ja der Sean-Typ oder der Chris Fane, weiß jetzt gar nicht mehr einer von beiden, ja ständig seine Drumsticks verloren. Dann haben sie mit der Fäuste weitergespielt und sich regelmäßig die Finger gebrochen. Haben sich da auf den Bühnenshows geprügelt, sind auch regelmäßig ausgetickt. Ich meine, die waren ja auch noch eine Ecke krasser drauf früher. Das hat auch so ein bisschen den Reiz von Slipknot früher ausgemacht. Jetzt ist es ja so, weiß ich nicht, jetzt dadurch, dass so viele Originalmitglieder ausgetauscht haben, hat man dieses Gefühl des Chaos nicht mehr so richtig, finde ich. Ich meine, die ist immer noch eine gute Band, aber so diesen Fanatismus, den ich früher so hatte, weil Slipknot war damals so meine Band, die da habe ich ich weiß gar nicht, die habe ich am Tag, glaube ich, 4-5 Mal das Album gehört. Da kann ich auch überall mitsingen, aber das fehlt so ein bisschen jetzt, finde ich. Nee.
Ja, aber die haben auf jeden Fall immer noch eine gute Live-Show. Aber klar, das Extreme von damals fehlt schon.
Ja.
Aber die Disaster Piece kann ich auch nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob es die bei YouTube oder so gibt, es bestimmt Mitschnitte. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Zieht euch das mal rein. Genau. Dann wären das unsere Filmtipps. Die Top 5.
5.
Möchtest du noch abschließend was ergänzen?
Ich will jetzt nichts mehr ergänzen. Ich denke mal, wir machen den Sack jetzt zu. Du kommst mit einem Songzitat noch um die Ecke.
So sieht's aus. Na dann, Mitchell, bist du bereit für das wöchentliche Songzitat?
Bereit geboren.
Sehr gut. Don't walk the cold and ruthless streets. They drain the life from all they meet. The servants crying underground, smelling mortal blood like hounds. As you crawl the sewer pipes, deadly sinners set to strike. As you walk around the bend, you'll be dead right there where you stand. Flesh of iron, leather, spikes and swords. Mighty warriors with metal on their sight. Enemies of metal, your death is our reward. Triumphant victory when you bring the steel to life.
Es ist auf jeden Fall Manowar.
Das ist auf jeden Fall falsch.
Echt? Nicht Manowar?
Könnte man auf jeden Fall denken, aber es ist nicht Manowar.
Enemies of Metal. Warte mal.
Ich habe den Titel sogar, kam schon vor.
Ach, es ist 3 Inches of Blood.
Genau, mit.
Warte mal, dann wird es wahrscheinlich sein, irgendwas mit Sinner?
Deadly Sinners!
Genau, Deadly Sinners. Ist es das?
Ja, ist es.
Ja, ich hatte das noch so im Kopf, als habe ich gedacht, ja gut, könnte Black Dahlia Mörder sein, aber als du dann gesagt hast, Enemies of Metal, das kennst du irgendwo her, aber Enemies of Metal hört sich so nach Manowar an, deswegen das. Aber dann hatte ich mir nochmal die Gesangspassage. Dann diese Kreisstimme dazu. Ja, alles klar.
Auch wenn es hier um
3 Inches of Blood.
Swords und Mighty Warriors. Könnte total von Manowar sein. Ich habe die gestern erst wieder drauf gekommen und habe die ein paar Mal gehört. Und Deadly Sinners und Kill the Orcs, Destroy the Orcs.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gute Band.
3 Inches of Blood. Packen wir natürlich auf unsere Playlist, die wir heute noch gar nicht erwähnt haben.
In diesem Sinne. Ja, dann würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuhören.
Auf jeden Fall.
Hört die Alben, guckt die Filme.
Wir machen jetzt podcastmäßig erstmal eine Woche Pause, oder wie ist?
Ja, eine Woche Pause, weil ich muss meinen Gartenzaun ziehen und die Ratten bekämpfen. Es hat sich übrigens herausgestellt, es ist, glaube ich, nur eine dicke Ratte und mehrere Mäuse.
Ja,
ich habe auch schon bei mir im Garten eine Katze gesehen. Und ich hoffe, dass diese Katze hungrig ist und sich die scheiß Viecher holt. Weil auf dem Fuchs baue ich nicht mehr. Ich baue jetzt auf die Katzen.
So sieht es nämlich aus, weil der Fuchs, der treibt sich hier in Berlin rum. Der ist letztens bei mir um die Nachbarschaft gezogen.
Aber warum ist denn der eigentlich so grau gewesen?
Ja, weiß nicht, der war halt auf einer Baustelle. Vielleicht von dem Bau.
Der hat noch mal eine Runde Beton angerührt oder was?
Vielleicht war es auch ein Kojote.
Ein Kojote, na klar. Und als nächstes stampft ein Elefant durch Berlin durch die Baustelle oder was für die schweren Sachen.
Was? Also Wildschweine gibt es ja auf jeden Fall öfter.
Der Zoo in Berlin hat nicht mehr genug Geld zur Verfügung, weil aufgrund der Corona-Krise die Einnahmen ausgeblieben sind. Darum haben sie ihre Tiere jetzt als Lasttiere auf die Baustellen geschickt.
Darum, der Tierpark ist nicht weit weg von mir. Vielleicht ist da kommt demnächst mal ein kleiner Elefant vorbei.
Ja, vielleicht auch für die hohen Sachen holen sie noch die Giraffe.
Ja, genau.
Klar.
Als Kranführer. Das sieht bestimmt lustig aus. Stelle ich mir gerade so ein Bild von Rute vor.
Ich stelle mir gerade so eine Giraffe vor, die so einen Bauhelm auf hat.
Oh ja, egal, reicht hin für heute. Ja. Wir hören uns
später. Schönen Dank, macht's gut.
Ciao, ciao.